Moin Leute und herzlich willkommen zur 36. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Heute Agritechnica Special Nummer 6 mit Fendt zu Gast, Roland Schmidt. Und wir sprechen über die Neuigkeiten bei Fendt, unter anderem den Fendt Xaver. Wir sprechen über die aktuelle Marktsituation in der Agrartechnik. Und es geht um den fast an der Ampel zusammengeschobenen Corsa. Also viel Spaß bei der Episode.
Es ist 7:30 in Hannover auf der Messe, noch ist es ruhig hier. Ich weiß noch aus meiner Zeit hier von vor 2 Jahren, um 8:30 ist hier auf der Seite auch mal Rami Demi, glaube ich. Und dann hier auf dem Fanstart auch. Ist schon noch so, oder?
Daran hat sich wenig geändert.
Hat sich wenig geändert.
Aber irgendwann kommt man an der Punkt. Wir sind die stärksten hier in der Halle und kurz vor 9 kommt dann hier noch typischerweise das Dreifache. Der Fendt fährt führt, der ultimative Schlachtruf und dann kann es losgehen.
Mhm. Ja, und dann haben wir, denke ich, unseren Einstieg. Wir sind heute beide über Fendt. Wir haben heute zu Gast Herrn Roland Schmidt. Stellen Sie sich gerne einfach an euch vor.
Ja, Name ist bereits gefallen. Ich bin hier seit 26 Jahren bei Fendt. Habe angefangen als Produktmarketingmanager. Meine erste Aufgabe war 1999, das war meine erste Messe, den 700 Vario einzuführen. Und zwischenzeitlich ist es meine 13. Agritechnica und mein heutiger Job ist Vice President Fendt Marketing.
Also ein wenig Erfahrung ist ja vorhanden. Also ein, ja, ein wenig mehr.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ja. Ja, finde ich schon gewaltig, was hier steht. In meiner hinter uns einmal das komplette Vorland Bubause. Was muss man sagen, wenn wir haben jetzt die Messe, wir haben jetzt die Messe irgendwann bald rum. Kann man sagen, ist man froh, wenn es rum ist, oder sagt man, gleich weiter, nächste Messe?
Schau, Agritechnica ist World's Number One. Das ist nicht für die, nur die DEG, sondern das ist für jeden Hersteller so. Und wer global ein bisschen den Überblick hat, der weiß, es kommt nicht irgendetwas ansatzweise auf ein anderes Land oder sonst mit an die Agritechnica dran. Also für diejenigen, die das im Detail vorbereiten, ist in der Tat nach der Messe, vor der Messe, was das Vorbereiten und das Planen angeht. Aber auf der anderen Seite machen wir das ja nicht zum Selbstzweck oder nicht nur, weil es uns Spaß macht. Es macht uns schon auch richtig Spaß, sondern weil Hersteller sich davon natürlich auch Geschäfte erwarten. Und in diesem Jahr, glaube ich, ist schon noch öffentlich vieles offen. Und die Zeit nach der Messe bis zum Jahresende ist schon dann immer, da ist nicht Zeit zum Durchhängen oder Durchatmen, da muss konsequent danach gearbeitet werden, um den betriebswirtschaftlichen Erfolg auf Start zu stellen.
Da gibt man nochmal Vollgas auf jeden Fall. Am Ende vom Jahr kriege ich bei mir auch gut. Aber dieses Jahr, wie Sie schon gesagt haben, es gibt viel Neues, vor allem, ich sag mal, 5 neue Baureihen, beziehungsweise eine überarbeitete Baureihe davon. Es ist ja schon auch, es hat sich viel getan hier auf dem, also allein wenn man jetzt so in den Stand reinguckt, hat sich viel getan, aber auch vom Produktportfolio hat sich ja dieses Jahr ganz schön viel verändert bei Fendt.
Ja, der Schlepper steht in diesem Jahr im Mittelpunkt, ist eindeutig so. Was sagen wir, man muss ja bald zurückgehen, wenn überhaupt das Fendt mal 5 neue Baureihen reingenommen hat. Dafür gehen 5 andere raus. Das ist ein riesen Transformationsprojekt für die eigene Organisation. Fängt mit der Entwicklung quasi an, muss durch die Feldvalidierung über die Produktion, die ganzen, das Speuern des von Markt Oberdorf. Das hat schon lange, lange Vorlaufzeiten. Ja. Wie zum Beispiel auch, dass wir jetzt den Deutz-Motor komplett rausnehmen, irgendwann mit dem nächsten Jahres. So Stückzeitentscheidungen, die haben wir vor 3-4 Jahren getroffen und so weiter. Das ist ein hochkomplexes Transformationsprojekt. Aber es ist nicht nur der Schlepper, sondern wir haben schon den Anspruch, weiterhin auch im Bereich der Fulllein Gas zu geben. Auch vom Standaufbau etwas wahrgenommen, dass hier ein Ideal steht, ein Katana mit satter Fläche, mit satter Präsenz, mit säglichen Gesprächen. Und dazu die Futter an der Technik runden, dieses Highlight-Schlepper in 2025 schon auf ab und ist auch notwendig. Eine wichtige Sache, darf man bei aller Fokussierung auf den Schlepper in diesem Jahr auch nicht ganz vergessen.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich die Entwicklung von so einer Baureihe anguckt, da gibt's ja Entwicklungszeiten Richtung 10 Jahre, teilweise. Also vielleicht in der Erntetechnik, je nachdem, beim Schlepper ist es vielleicht etwas kürzer, aber da muss man ja schon sagen, auch wenn man sagt, okay, im Moment ist die Situation ausbaufähig im Markt, heißt ja nicht, dass die Entwicklung auf einmal pausiert oder stehen bleibt. Die Projekte wurden vor Jahren entschieden, dass sie bald hier stehen sollen und dann stehen sie auch hier. Und auch wenn die Marktsituation ja es eigentlich vielleicht jetzt nicht so fördert? Ich meine, wie ist eure Einschätzung zur aktuellen Situation? Was fühlt ihr auf der Messe? Was nehmt ihr wahr?
Also, man muss schon sagen, dass diese Phase, das letzte Jahr, dieses Jahr und eine Einschätzung auch fürs nächste Jahr, das ist schon ein Novum für die altesten Landtechnikrasen. Es gab immer Auf und Abs und jeder kennt in etwa den Schweinezyklus alle 7 Jahre. Plus minus ist schon interessant, ist es auch so. Aber es gab noch nie in der Amplitude, jetzt mit Covid, wo keiner mehr liefern konnte, extreme Aufbau von Orderbanken, also von Auftragsvorlauf. Das konnte man teilweise überhaupt nicht mehr abliefern. Dann haben wir es abgebaut, die Märkte sind exportiert und sind gleichzeitig im nächsten Jahr dann in den Keller gecrashed. Und wir sind schon in Europa, meine Zahl zu sagen, West, Zentral, Osteuropa, waren in den Boomphasen 200.000 Traktoren. Und in diesem Jahr werden es 150.000 werden. Ziemlich genau an das ist. Das heißt, da fehlt jeder vierte Traktor. Und das merkt man schon mit der Industrie, das hängt uns in den Knochen, aber wie sie richtig gesagt haben, man kann deshalb nicht Entwicklungsprojekte, die so, an denen wir Vollgas arbeiten, mit mehreren hundert Leuten dann, die jeweils in den Projekten drin haben, sowas kann man da nicht stoppen. Da muss man durchziehen.
Ich denke, man kann auch nur erahnen, was das für ein Aufwand in der Produktionsplanung ist, dieses Auf und Ab irgendwie möglichst angenehm abzufedern. Das ist ja das sind eine unfassbare Kosten, die da dahinter steht.
Ich meine, das Ganze ist, hat ja auch mit langen Lieferverträgen. Da bin ich mit einem Gusslieferanten, der kann den Ofen nicht anschmeißen und dann macht er mal und dann fährt er wieder runter. Das ist schon relativ statisch, so muss man sich das vorstellen und auch die ganze Zulieferindustrie. Und das andere ist natürlich dann die Arbeitszeit. Da muss man eins sagen, dass wir in Deutschland Gott sei Dank das Mittel der Kurzarbeit haben, was es so in anderen Ländern gar nicht tun. Die tun sich wesentlich schwerer und die Regel, um in Kurzarbeit gehen zu können oder nicht, also das Atmen, wie wir sagen, was den Ausstoß angeht, das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Also das kriegen wir in Deutschland in Summe gut hin und zumindest sehen wir das so bei uns, die Spezialisten, die heute so ein Hightech-Schlepper zusammenbrauen, den wollen wir natürlich nicht verlieren wegen einer Krise und so weiter, sondern da geht er mal, wenn es sein muss, in die Kurzarbeit mal und ist dann wieder da mit allen seinen Erfahrungen und Wissen, mit sich. Das Wichtigste sind unsere Mitarbeiter am Ende des Tages, wenn Ende des Geschäfts dann aufhört zu arbeiten.
Ist ja, denke ich jetzt mal auch, in so einer Zeit, wo es eher schwierig ist, einen Schlepper an den Mann zu bringen oder wo eher weniger Nachfrage ist, ja auch wichtig dann durch neue Innovationen einfach sich wieder abheben zu können. Einfach zu sagen, okay, wir bringen jetzt neue Traktoren, die eben wieder einen Vorteil gegenüber anderen bringen. Ganz großes Thema ja heutzutage auch Spritverbrauch. Also wenn man jetzt mal auf das ganze Leben von dem Schlepper rechnet, wie viel Sprit er verbraucht und wenn er jetzt, sag ich mal, nur einen halben Liter weniger pro Stunde braucht, wie oder was das dann doch für eine Auswirkung hat auf so eine ganze Lebenszeit, dann ist es ja schon auch wichtig, da einfach am Ball zu bleiben und auch in der Krise zu sagen, okay, wir müssen trotzdem innovativ sein, wir müssen trotzdem neue Sachen bringen, damit man eben nach der Krise wieder durchstarten kann.
Dann kann ich nur allem zusammen eins zu eins zustimmen. Manchmal versteht man es nicht. Ich merke, Sie haben die Rechnung mal gemacht. Was ist eigentlich der Einstandspreis für einen Landwirt und welche Folgekosten hat? Nämlich nur mal so ein mittelfester Schlepper, der braucht 20 Liter pro Stunde und ich fahre 1000 Stunden, das sind jetzt 20.000 Liter. Jetzt gab es eine Gashilfe bei für eine Zeit lang nicht oder und so weiter und so fort und rechnen mal 10 Jahre. Dann ist eigentlich der Einstandspreis und da plötzlich ganz klein. Mhm. Und bei der Kaufentscheidung machen wir bei extrem viel, fast alle das alles an dem Einstandspreis, an dem Kaufpreis fest.
Ja.
Und das war etwas, was Finn immer versucht hat, nach vorne zu treiben. Heute nennen wir das Total Cost of Ownership oder auf Deutsch Gesamtwirtschaftlichkeit. Mhm. Wenn man dann reinschaut, mal Anschaffungspreis, Wiederverkaufswert, dazwischen liegt die Abschreibung und der Spritverbrauch, nur diese zwei Überschriften machen in der Regel mehr als 50% aus. Das kann ich auch mit nichts anderem ausgleichen, da kommt ein bisschen Zinsanspruch oder für Gewährleistungsverlängerungen werden ein paar andere Dinge dran, aber das ist absolut richtig, ein halber Liter oder gerade so toll zu sehen, dass so ein 620er mit dem Power-Mix-Wert der sparsamste jemals gemessene Schlepper-Endtransport ist, also es ist schon unglaublich, was noch an Potenzial im klassischen Maschinenbau drin sind.
Aber das Witzige ist, mein Nachbar, der hatte so einen alten 309er LSA und da war hinten schon auf dem Kotflügel so ein Aufkleber drauf, Fendt fahren, Sprit sparen. Und ich bin Stunden als Kind auf diesem Schlepper gehockt und habe immer da hinten rausgeguckt. Ich habe das wirklich vor meinem inneren Auge, kann ich ganz genau diesen Tropfen, diesen gelben sehen, wo dieses Fendt fahren, Sprit sparen drin steht. War damals schon ein großes Thema eigentlich, ja.
Ja, ist, am Ende sind es ja die Arbeitserledigungskosten, auf die du guckst. Oder am Ende für deine Maschine dann entweder die Betriebsstunde oder der bearbeitete Hektar und wirklich die Euros, die nur da stehen. dann mal die Lebenszeit. Das ist das, was man sich vor Augen führen muss als Unternehmer am Ende. Natürlich hat man vielleicht mit der Premium-Maschine oder der höherpreisigen Maschine ein bisschen mehr Kapital benötigt, wie wir eben hatten, aber ich glaube, das Bewusstsein steigt schon. Also
ich weiß es noch vor, das war jetzt um 99, also damit Variotechnologie, mit der Variotronik zum ersten Mal ein Joystick, ein Terminal, elektrische Ventile beim 700, es war ein gewaltiger Obolus. Mhm. So die Karte erstmal sehr groß. Wenn ich das heute mal anschaue, das sind da, jetzt war 25, also 25 Jahre später, ich schaue einfach auf den Rest des Produktivitätsvorteils, ich sag mal nur am Vorgewinn, vorher noch Scheiden, Wendescheidung und alles, was dazu gehört, ohne Spurführung. Wenn ich heute mal reinschaue, neben dem Spritverbrauchsvorteil und ich kann im Beetverfahren Zeit gewinnen am Vorgewinde und so weiter und addiert es eigentlich alles auf, dann ist es absolut richtig. Der falsche Quotient ist ein Gesamtkosten pro Stunde, sondern muss er pro Hektar. Ich mache das Ganze ja wesentlich schneller.
Ja. Okay. Die Liter Arbeit.
Ja. 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 Vielleicht auch ein ganz ganz interessanter Einstieg, oder jetzt mal nicht auf den 700er, sondern auf den 900er bezogen. Da hinten steht ja 900er Favorit, erste stufenlose Baureihe, wurde hier 1995, glaube ich, vorgestellt auf der Agritechnica. Und das war ja dann so, ich sag mal, der Schritt in diesen neuen Antrieb, in diesen stufenlosen, vom optischen her ja eigentlich fast wie die 800er Favorit, damals noch Schalter. Und der ganz große Vorteil, also sehe ich zum Beispiel im Stufenlosen am Ladewagen oder am Mähen, wo man einfach immer flexibel sein muss und immer in kleinsten Schritten die Geschwindigkeit verändern muss, wichtiger als, also heutzutage sowieso nicht mehr wegzudenken. Also ist ja jetzt auch ein Jubiläum oder 30 Jahre stufenlos dann, und das gilt es natürlich schon zu feiern hier bei Fendt.
Definitiv, aber ich glaube, damals war das schon eine große Wette, die da eingegangen wurde. Natürlich war der Herr Marschall sich da, sei schon lange sicher, aber dass man dann full on in der größten Maschine sagt, stufenlos, ich glaube, das war schon auf eine große Sache hier. Kann man schon sagen, ne?
Ja, also es war einfach von unserer Sicht das Unternehmerische, dass sich das Ganze anschaut. Man hatte damals einen 800er als Lastschalter und einen 500er. Die waren dann halt mal jetzt alt in die Jahre gekommen. Die waren damals mitten im blühenden Leben gestanden. Und dann sowas anzureiten, interne Unsicherheit, keiner hat es belastbar gewusst, draußen der Handel nicht, der Landwirt und so weiter. Das war schon eine Hammer-Transformation. Und eigentlich der Trigger, warum Fendt so massiv dann diese Transformation anstieß, weil es den MWM-Motor beim 500, der war nicht mehr verfügbar. Wir wussten, der hat ein Ende an dieser Stelle. Und als einziges Backup war dann der 700er, der damals intern X1 hieß. Also habe ich das Original Lastenheft noch herumliegen, so spannend, wie man damals das noch auf Papier gedrückt hat und dann die vier Typen. Am Anfang gab es ja nur den 714 und 716 in 1998 in Wadenbrunn vorgestellt und 99 kam dann der 711 und 12 erst dazu. Mhm. An dieser Stelle, es war schon eine Riesengeschichte. Und dann, ich sag's offen, der ist auch die Preispositionierung als Fender an der Ecke können, wollte einfach auch den Preispunkt setzen. Das hat unser Image schon ganz massiv, das, was wir dort damals gemacht haben, technisch auf industrialisierungstechnisch, nicht irgendwo ein bisschen anfangen, ein bisschen üben, sondern rein da auch die Prozesse hochzuziehen auf stufenlos Getriebe im Markt Oberdorf, wo wir plötzlich Staub ist in der klassischen Getriebefertigung nicht ein großes Thema. Plötzlich haben wir Sauberräume geschaffen und hat kein Gabelstaplerverkehr mehr stattgefunden und so weiter. Es war also durch die ganze Organisation ein Riesenthema. Und Leute, wenn man dort vorne sich hinstellt und beobachtet ein bisschen, was dann 926 abgeht, dann ist es Kult geworden fast.
Auf jeden Fall. Also ich meine, man guckt den ja auch gerne an. kann man auch so sagen. Ich habe noch so eine kleine Geschichte. Mein Vater meinte damals, als er gerade rauskam, der 926, und man so als Landwirt, der eben Lastschalter kennt und fährt und so auf der Straße unterwegs ist, hat er mal erzählt, er hat mal so eine Maschine dann umgefahren, von hier nach da stand an der Ampel, und vor ihm Opel Corsa. Ja, und dann, er sagte, ja, war so im Gedanken, ne, fährt da von der Ampel los, Hebel nach rechts, ne, und ganz eben dann, ach Scheiße, vor mir ist ja noch ein Auto, Sagt er, hätte damals, weil er noch ein Frontgewicht in der Front hatte, hätte er damals an der Ampel diesen Opel Corsa zusammengeschüttet, weil das Ding einfach so losbrechen und das keiner kannte. So, ja, und heute stehen wir hier, bringen im Standardbereich irgendwie über 500 PS auf die Straße. Beschleunigungswerte sind zwar jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber ist ja immer noch.
Ich höre, fand ich jetzt letztes Jahr am 7.28 ganz, ganz extrem, wenn du nichts hinten dran hast, du fährst auf der Straße los, du musst dich wirklich bremsen, wie du sagst. Also kein Auto fährt so los, wenn du den Tempomat nutzt, du bist sofort weg. Und das ist natürlich, wie spritzig die Fahrzeuge heutzutage sind. Es ist schon, auch der 800er, der ist schon, er macht halt einfach richtig Spaß. Er ist halt einfach ein unfassbar spritziges Fahrzeug. Und das, ja, mal vom Fahrkomfort mal abgesehen, auf jeden Fall Endstufe.
Ja, aber wenn wir jetzt mal die Entwicklung angucken, über das Vario-Getriebe ab 2015, dann mit Vario Drive jetzt. Also das sind ja jetzt dann auch schon 10 Jahre.
10 Jahre. Ja, 10 Jahre, ich freue mich so völlig drauf. Wir haben in den 10 Jahren, damals war das nur ein 1000er, der war ja einmal auf der Messe und dann kann man eigentlich was für einen finanziellen Anlauf nochmal verschieben und so weiter. Wir haben heute mehr als 10.000 Vario weltweit im Einsatz. Das ist schon auch eine Nummer.
Das ist krass. Ja, ich glaube auch.
Bei den ganzen Dingen, man vergleicht dann immer so Motorleistung, wenn ich heute dann reinschaue, das ist, man glaubt dann ja, der Nutzen, der kommt jetzt nicht mehr raus. Software aus Technologie irgendwo, wenn ich heute mal anschaue, und das gefällt mir schon auch akribisch, wie heute die Leergewichte sind um die zulässigen Gesamtgewichte versus was wir vor 20 Jahren noch cool gefunden haben, wie den 500 und 800. Das ist eigentlich halt was Fantastisches, was wir, wenn wir immer ein extremes Augenmerk drauf gelegt haben, die Leergewichte, kann natürlich nur durch höchste Materialgüten in der ganzen Driveline absichern, bei gleichzeitig enormen Zulassungsreserven, was da auch noch so passiert ist in den letzten Jahrzehnten, ist ja auch gewaltig.
Wenn ich das angucke, was der 800er jetzt so an Zulassung mitbringt, das ist ja eine Zuverlässigkeit, die alle Komponenten im Schlepper, alle Antriebskomponenten im Schlepper, vor allem die Bremsen ja auch alles mitbringen müssen. Und dann auch noch in dem Gewicht mit der Haltbarkeit, die dann noch mit da stehen muss, ist schon eine Entwicklung. Wir können ja vielleicht mal durchgehen dieses Jahr, die neue Produkte, die wir haben, und ich glaube, ein paar Preise gab es dafür auch. Also dieses Jahr geupdatet waren 300er, 500er, 800er.
700er ist für uns auch ein Update mit Dynamic Performance jetzt. Genau, der 800er und natürlich der 1000er.
Der 1000er. Ja. Da vorne steht er mit den, aber wie nennt sich die Bereifung nochmal, mit die Ausstattung?
Bei dem 1000er?
Ja, genau. Diese Row Crop Duals, die wir jetzt ja auch in Europa zumindest da haben, mit 3,49 Meter mit der Sondergenehmigung, damit wir die Leistung einfach auf den Boden bekommen, wenn es über das 900er nicht mehr geht. Ich denke, war schon, also wir waren im August war das, ne? Das Event. In Brandenburg, haben wir es ja live erlebt. Haben wir alles durchprobiert, war schon beeindrucksvoll.
Was man bei so einem 1000er machen auch, da finde ich auch plötzlich für Fan die ganze Welt zusammen.
Ja. Wir ganz nie.
Jahre der Vario Weiterentwicklung, dass wir in Nordamerika in den Markt reinkommen, mussten wir diese Roll-Crop-Fähigkeit, die engen Spuren darstellen. Die Kabine wurde innen enger. Dafür konnten wir dann aber auch auf Basis des angepassten Designs den 900er Reifen draufziehen und blieben unter 3 Meter, Außenbreite. Das sind so Zusammenhänge, das sind schon hochkomplex. Jetzt mit den Tools auf der Hinterachse in Regionen, wo man mit den 3,50 Meter einigermaßen zurechtkommen, ist das schon nochmal eine Steigerung, ohne dass ich da komplex Zwillinge ab- und anbauen muss an dieser Stelle, und kann definitiv messbar mehr Zugkraft umsetzen als mit einem 900 mm Standardrad.
Was Sie jetzt ja auch gerade gesagt haben, man braucht gewisse Veränderungen, um eben diese Anforderungen anzupassen, haben wir jetzt auch beim 1052 auf dem Creator Days festgestellt. Er hat ja diese Wespentaille, also praktisch die schmale Verbindung zwischen Vorderachse und Hinterachse, und das Kühlerpaket sitzt ja so gesehen direkt auf der Vorderachse, und ich meine, um diese 500 oder inzwischen ja 55 PS verkühlen zu können, bedarf es ja einem großen Kühlerpaket, und das eben genau auf die Achse so zu setzen, dass man eben davor und dahinter mit den Reifen vorbei kann, um eben dann trotzdem noch eine Wendigkeit zu schaffen. Es ist mir so dagestanden und sagen so, ja okay, eigentlich völlig logisch, das so aufzubauen, aber trotzdem muss man sich ja darüber erstmal Gedanken machen. Du musst ja erstmal hergehen und sagen so, was brauchen wir, was sind die Anforderungen und wie können wir es am besten umsetzen?
Man guckt ja den 926 an, gerade in die Haube. Da war Packaging damals, es war noch nicht so ein Riesenthema. Dann hast du jetzt noch ein ganzes Abgassystem, die noch untergebracht werden müssen, was ein Riesenvolumen einnimmt, ja eigentlich. Mhm. Kühlsysteme, alles. Und jetzt hast du halt auch 500 PS da stehen, die da irgendwo abgekühlt werden müssen. Hast eine bessere thermische Effizienz, muss man ja auch sagen. Aber trotzdem, also, denn dieser Motor hat immer noch unter 50% Wirkungsgrad. Der erste ist Thermik. Die muss irgendwo.
Okay. Ja. Deine Mathematik am Ende des Tages.
Von Kalifornien bei 45 Grad. Ja.
Absolut.
Ja.
Also hier, wir sind ja jetzt hier auf der Architechnik. Das ist ja eine große Messe oder sag ich mal ein Marketing-Tool auch für Fendt. Jetzt hier als Marketing-Cabo, sage ich jetzt mal, natürlich ein wichtiger Bestandteil. Wir haben uns ja mal gesehen letztes Jahr schon auf der FarmCon. Das war ja auch ein ganz großes Event im Werk in Markt Oberdorf. Und da war natürlich auch richtig was los. Also natürlich auch der virtuelle Bereich heutzutage wichtig. Aber für mich jetzt natürlich die Frage, wir als Creator, unsere Welt ist ja eben Social Media. Wir verbinden ja die Technik, sage ich jetzt mal, mit Social Media. Und das ist ja unsere Leidenschaft. Das ist ja das, was wir, sage ich mal, für uns rausgefunden haben, was funktioniert und was uns Spaß macht. Aber jetzt als Marketingchef hat man ja verschiedene Tools. Wie wichtig sehen Sie jetzt Social Media für Fendt oder wie will man da in Zukunft noch drauf aufbauen? Also es ist ja, ich meine, wir als Creator, ja, wir sind vielleicht ein Teil davon und eine Plattform, aber was gibt's noch für Tools, was gibt's für Möglichkeiten als Konzern dazu nutzen?
So, wir haben das ja schon systematisch drauf. Man hört, dass es einen Sales Funnel gibt, es fängt oben an mit Reichweite und das ist ja, wo Creator, sagen wir, schon eine Rolle spielen. Wo der hat das halt mitbekommen, dass wir hier auch Dinge optimiert haben mit dem Hans-Peter Löwe zum Beispiel, den einfach eine neue Rolle gegeben, neu geschaffen, weil sich auch in der Kommunikation ganz oben, in der Image-Kommunikation eine Menge tut, gerade in der Landtechnik. So meine Observation. Schau auch nur den Creatoren in der Landtechnik zu. Weiter bin ich bisher nicht gegangen und es ist schon interessant und spannend, was sich da tut. Da gibt's auch eine riesen Bandbreite, aber ich glaube mal, was macht das, interessant für Hunderttausende von Menschen, die jetzt auch folgen. Das sind Menschen, die machen sich auf, die mitten im Leben stehen, die Ahnung haben, über was sie dort reden. Und die reden ja zu jemandem, die eigentlich in der Regel auch nicht so viel Zeit haben. Und trotzdem wird das ja konsumiert an dieser Stelle. Das ist ja netzweise ein klug interessantes Gebräu jetzt erstmal, dass diese breiten Kommunikationswirkungen weit über das eigentliche Land, über die Landwirtschaft hinausgeht. Und das tut erstmal allen Landwirten blöd. Ich sag mal eins, es ist doch cool zu sehen, dass wir einen Haufen Stress haben und Reglementierungen und Blöde, die in der Stadt weit weg sind. Auch das ist, glaube ich, was Wichtiges. Sagen, hey, was ist das denn für eine coole Branche? Was geht da denn ab? Was sind das für tolle Menschen an dieser Stelle? Was das mal weiter für uns nach unten heißt, ist, wenn ich mal auf die Marke bezogen bin, auch dort bin ich überzeugt davon, dass es heute wichtig wird es in absehbarer Zukunft dann 1:1 Traktoren verkaufen. Ich glaube nicht daran. Die Kunst wird jetzt mal sein, rauszufinden, was passiert von Reichweitenkommunikation. Und wenn wir mal sagen, wir nurturen das mal und sieben da mal durch, was kann da wirklich als unternehmerischer Mehrwert irgendwann mal rausfallen? Und du sagst öffentlich, da stehen wir, wenn wir uns jetzt mal drauf eingelassen. Es war gut und richtig, war auch irgendwo mit meiner Idee, dass wir dort mal einen dedicated, also einen separaten Fokus draufsetzen. Es war richtig, ich würde es heute wieder so entscheiden und in Summe möchte ich sowieso das mehr finden. Ich glaube, wir stehen da nicht ganz am Anfang. Das ist meine Einschätzung.
Aha. Ich denke, der Blumenstrauß ist schon sehr bunt. Ich glaube, man kann auch, je nachdem, wie tief man jetzt im Sales Funnel geht, wenn man jetzt rein über die Aufmerksamkeit ganz am Anfang überhaupt erstmal geht, kann man ja updaten von Shortform-Content, kurzweiligen Sachen erstmal überhaupt darüber zu informieren, ob die Website zu schaffen, aber auch wenn es jetzt in die Tiefe geht, Produkt-Reviews, sage ich jetzt mal in der Tiefe, das schauen sich die Kunden am Ende an. Und dann, wenn man das vorhanden hat, wenn man da qualitativ hochwertige Videos hat, die auf sowas eingehen, dann hat derjenige, der das guckt, auf der Seite erstmal eine gewisse Sicherheit, vielleicht auch gegenüber anderen Produkten, wo es überhaupt gar nicht so die Informationen einfach
ist. Ich glaube es mal, ich bin auf dem Fuß aufgewachsen und bin jedes Wochenende auch nach Hennenrufe und so weiter. Die wertvollste Information für einen Landwirt ist doch wahrscheinlich nicht sie, die von einem Hersteller kommt, sondern die von einem Berufskollegen dort kommt an dieser Stelle, oder? Das ist normal so. Und ich glaube mal, die ist heute vielfältig und jeder hat so auch seine Prägung nach Marken und so weiter. Aber ich glaube mal, das ist schon was Wertvolles, was insgesamt die Diskussion um Innovationen dort bereichert.
Ich denke auch heute, also vor allem in der heutigen Zeit, Markenidentifikation ganz arg wichtig. Bei uns natürlich, wir sind natürlich der Marke verschrieben, brauchen wir nicht diskutieren. Wir sind natürlich hier schon langjährige Fanfahrer und fahren auch nach wie vor gern. Aber ich glaube auch in der heutigen Zeit ist es einfach wichtig, den Leuten was zu geben. Jetzt gerade wie Menschen wie wir, wo sagen, hey, das ist so unsere Marke, wir fühlen das gerade mit so Klassikern, wo einfach auch noch so richtig Emotionen auslösen und so eine richtige Leidenschaft dahinter steckt. Und dann Leute zu finden, die da eben auch eine Leidenschaft dafür haben, die auf Social Media sich zusammenfinden, über das Gleiche reden, die gleichen Interessen haben, das ist ja auch für uns eigentlich immer wieder eine tolle Erfahrung. Also ich habe ja hier hinten im Eck selber meinen eigenen Stand. Gestern der erste richtig volle Tag, da war richtig was los. Und man merkt einfach, die Leute so, die sehen uns als Personen, wo zum einen nahbar sind, wo sich auch damit beschäftigen. Und wir sind einfach, wir schwimmen halt einfach auf einer Welle. Und das ist jedes Mal eine tolle Erfahrung, wenn die Leute an den Stand kommen und sagen, hey, ich habe da das und das gesehen und hier hast du das und das gemacht und man merkt einfach, die Leute, du kannst sie mitnehmen, du kannst sie begeistern und dann eben auch hier für eine Marke einstehen und zu sagen, hey, das ist unsere Marke und wir fühlen es und wir lieben diese Klassiker, die darin sind, ist für mich auch einfach ein tolles Gefühl, jedes Mal aufs Neue.
Da muss ich sagen, ich bin, glaube ich, über die letzte Zeit eher neutraler geworden, nur einfach zu sagen, gut, ich gucke mir hier am Ende die Technik an, bin eigentlich offen für alles an Agon Innovationen, was generell passiert, weil das ja auch eigentlich für die Landwirte wichtig ist, damit man sich einen Überblick macht. Aber natürlich, wenn man im eigenen Betrieb eine gewisse Marke hat und damit auch gewachsen ist, kann man sich da nicht ganz von lösen, dass man da auch irgendwo mit verbunden ist, dass man da irgendwo eine Leidenschaft hat. Und wenn man dann auf den alten Neuner aufsteigt und den anmacht, dann denkt man sich, boah, aber ist schon ganz schön. Aber trotzdem, ich finde auch irgendwo unsere Aufgabe, das ist, weil sehe ich zumindest bei meinem Content so, dass man guckt, okay, der Hersteller hat da was ganz Neues gemacht, das hat so gesehen kein anderer. Guckt man sich trotzdem an, unvoreingenommen und möglichst neutral, weil so hat man auch Glaubhaftigkeit, finde ich.
Also, das würde ich auch so sehen. Sag mal, Loyalität zu einer Marke, cool für uns ist auch so, aber sag mal, dass Content Creator sich auch den kritischen Blick, ich sag mal wirklich bewusst, den kritischen Blick auf das Werfen anfangen zu prolongieren, was wir dort für cool finden, ob man das mal nachfahren kann und auch wirklich bestätigen kann oder sagen, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden und so weiter. Ich glaube, das macht es auch wirklich spannend und generiert auch einen Mehrwert für potenzielle Kunden, die wir natürlich denen uns vorgreifen will.
Ich denke auch, also Ich muss sagen, mit dem Studium und dann Praktikum bei den Landtechnikherstellern verliert man irgendwann so ein bisschen diese landwirtschaftlich emotionale, das emotionale Marktbild, weil man eben so in der Branche unterwegs ist und auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, für das Unternehmen, für die Geschäftsmodelle sich dahinter interessiert oder am Ende sieht man eben die Marken für das, was sie tun. Und nicht nur für die emotionalen Werte finden. Also das hört sich jetzt so ein bisschen kalt und kühl an. Das weiß ich nicht, wenn man in der Stunde
ist. Ja, war doch auch in Markt Oberdorf. Ich finde, in Markt Oberdorf spürt man schon die Emotionen. Wenn man dort ins Forum reinkommt, dann geht der erste Stock hoch. Man trifft auf die coolste Marketing-Truppe in der Industrie. Das ist eine
Irben. Es war eine mega Zeit. Das muss ich schon sagen. Das ist,
muss ich auch wirklich sagen. Ja. Am Ende des Tages machen Menschen den Unterschied und es ist mir auch extrem wichtig, welche Menschen wir einstellen und wie wir mit Menschen umgehen und wie gerne Menschen guten Tag reinkommen, hier den Job ausfüllen. Es ist nicht jeden Tag, dass die Architechniker nur vorbereiten. Das ist schon, man auch stupide Dinge für den Handel vorzubereiten oder Informationen und so weiter. Warum Kurs und Tanzen sagen ja, dass Leute mit Herzblut eine Passion bei der Sache sind. Ich glaube mal, das zeichnet nach wie vor Fan aus, ganz massiv. Nehme ich einfach für uns in Anspruch. Ich sehe es jeden Tag.
Bei den anderen ist es nicht so.
Ich glaube, also das ist ja auch, also ist auf beiden Seiten so. Ich meine, wenn man auch sieht, wie voll die Stände hier dann teilweise sind, dann merkt man, was da von der Emotion auf dahinter steht. Ja, definitiv.
Also bei mir ganz sicher eine große Emotion. Letztes Jahr meine erste Werksführung bei Fendt und dann gleich dreimal letztes Jahr. Also für mich ist es schon so ganz zum Schluss, wenn die dann im Lichttunnel stehen, man kommt, fährt einfach so ein nagelneuer Schlepper mit 0 Stunden vom Band und ich stehe so da und ich so, es ist so krass, er hat einfach 0 Stunden. Er ist einfach neu. Und das ist so, da stehe ich jedes Mal da und denke so, es ist so krass. Und für die Leute, die da arbeiten, ist so, die kommen halt da raus. Im Minutentakt kommen da, oder immer, wie lange ist es, 11 oder 15 Minuten, bis die rauskommen. Also für mich nach wie vor ein krasses Erlebnis. Ne?
Ich meine, sag mal, als normaler Familienbetrieb kauft man ja jetzt nicht jeden Tag einen neuen Tacker. Aber weil es auch so ein hohes Invest ist, denkt man sich da, wenn man den beim Händler abholt. Und dann sieht man sowas im Berg, das ist schon, wie soll man sagen, in Bezug darauf kommt das Augenfunkeln. Ne? Ich hab dein Augenfunkeln aber auch gesehen. Hast du gesehen? Ja, natürlich. Ich meine, wenn man jetzt so Unternehmen sieht, die in Paketen richtig Stückzahl einkaufen, dann ist es für die natürlich auch irgendwann ein bisschen routinierter, aber ja, ich glaube, da können wir uns noch nicht.
Also ich habe das Geschäft in den letzten 10, 20 Jahren gesehen, hat sich schon auch entwickelt. Landwirtschaft, Landtechnikgeschäft ist schon auf ein ist mit Emotionen zu tun. Bei allen Zahlen, Daten, Fakten und KPIs werden heute, sagen wir zumindest ganz oben im Premium-Segment, das ist, glaube ich, mein Verständnis, so eine Microbus auch ein Stück weit geentertained werden an dieser Stelle. Spielen Emotionen eine Rolle. Und das ist auch gut so. Sag mal, ihr glaubt doch nicht, dass es in der Nutzfahrzeugindustrie oder bei Baumaschinen groß anders ist. Und das ist doch das Coole, ist doch legitim dann, dass man sagt, okay, ich will jetzt nicht nur auf der Emotion, funktioniert das nicht, aber wenn man es schafft, dass ich dort technisch das anspruchsvollste Produkt, das wahrscheinlich auch mit dem höchsten Preis hat, so emotionalisieren kann, dass das alle Beteiligten da irgendwo auch Spaß macht, das Ding zu produzieren, zu verkaufen und am Ende des Tages den Kunden auch Spaß macht, mit so einem Produkt seinen Job zu tun, dann haben wir das jetzt irgendwie viel richtig genascht.
Das denke ich auch. Ja, ich meine, wenn man heutzutage die Stimme auf der Maschine verwirkt, dann an eben Anwesen von den Jahrzehnten.
Ja.
Du warst als Oberlohner-Fahrer.
Ja, ich muss ja sagen, inzwischen würde ich fast sagen, ich verbringe mehr Zeit auf dem Schlepper wie du.
Ja,
also das hat sich auf jeden Fall bei dir gewandelt.
Ich weiß noch, früher im Studium haben wir extra den 27 ausgestattet mit Turn Assistant und eigentlich allem, was geht. Damit ich nebenbei die Vorlesung kann und dann wird das alles irgendwie funktionieren. Und weil es einfach Tankdienst-Begeisterung war, ja, ist gut. Ich sehe es mittlerweile wie so ein bisschen Urlaub. Wenn ich da nochmal auf den Trecker kann in der Spitzenzeit oder so, dann frage ich mehr, weil da bleibt zwar hier und da was liegen, aber es gehört dann da irgendwie zu, weil man will den Bezug nicht verlieren und es macht doch einfach Spaß.
Ist so, ich freue mich jetzt auch schon wieder. Also heute Morgen habe ich mal so ein bisschen Instagram durchgeschaut und dann so einfach mal wieder so Musik gehört. Ich bin jetzt seit 5 Tagen hier auf der Messe und du hast so, wir haben viel zu tun am Stand so und jetzt denke ich mir so, Messe gut und schön und eine richtig geile Zeit, aber ich freue mich auch wieder, wenn Ruhe einkehrt, wenn ich mich einfach wieder erholen kann, wenn so die Messe, also auch abends, wenn die dann so schließt und die Leute gehen so langsam vom Stand und es wird einfach ruhig. Aber wir haben noch 3 Tage vor uns, vielleicht jetzt hier noch Frage an Sie, Ronald Schmidt, was ist so das Highlight für Sie von AK Technica dieses Jahr?
Also ich glaube mal, die Messe 2025 wird für uns über Jahrzehnte in Augen mit diesen 5-Mann Schlepperbau rein in Verbindung gebracht. Und wenn ich der Aufschlag der 5-Mann Baureihen gegenüber von den ersten Ware vor 30 Jahren, das ist schon der Kern dieser Messe in diesem Jahr. Und natürlich, das war hier am Samstagabend dann nach dem Xaver GT hier reingefahren haben an dieser Stelle. Das ist auch, wenn ich mal zurückschaue, das erinnert mich, als wir damals den Evo hingestellt haben und den T6, das waren halt die Konzepte, so wird man immer auch diese Messe 25 mit dem Xaver GT in Verbindung bringen. Da bin ich jetzt auch überzeugt. Ist ja auch eine hochspannende Ansatz.
Definitiv noch ein Thema, was wir auf jeden Fall noch ansprechen sollen. Es wird manchmal ein bisschen ruhiger hier auf dem Stand, man hört es auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten noch mal ein bisschen näher an die Mikros rücken, damit wir die Tonqualität aufrechterhalten. Aber mit dem Xaver hatte ich mich keine Gehälter. Das hat keiner gemerkt. Und ich glaube, zumindest mit den Leuten, die ich so gesprochen habe, auch hier so auf dem Stand, wusste keiner was von. War schon ein Aufschlag.
Wir mussten auch einen ganz schönen Aufwand betreiben, um den so lange so konsequent nicht sichtbar zu halten. Aber hat gut geklappt. Ist ja auch in Zeiten, wo alles digital geht und viral geht, die Aufgabe, dass man so lange einfach im Verschluss halten kann. Das ist ja ein Fahrzeug, das hat hunderte von Stunden wartet dieses Jahr und letztes Jahr im Acker. Genau der, der hier steht.
Okay.
So, und nicht ganz so schön, wie er jetzt auf der Messe steht. Er hat von ein bisschen entstellter ausgeschaut, aber als Systemträger, um einfach mal dort Erkenntnisse zu gewinnen, war der wirklich genau diese Einheit schon viel in der Flur unterwegs.
Und wenn man sieht, wie die Prototypenbilder von anderen Baureihen sich heutzutage verbreiten, ist das schon eine Besonderheit, dass man das so gar nicht gesehen hat.
Ja, der hat immer auch nicht grün lackiert und hat ja auch nicht rote Fakes, sonst wäre der Aufmerksamkeitsverschein nicht sofort höher gewesen.
Ja, gut, stimmt. Und bei so einem Fahrzeug ist es dann nochmal einfacher, so gesehen, die Marke davon erstmal zu trennen. Also, weil das so ein Defend-Haube, muss man ja im Prototypenstadium auch irgendwo testen für die Luftführung und alles. Da kann man das schlecht verneilen, aber bei sowas. Wir können ja mal über die Maschinen nochmal sprechen. Also einen wirklichen Geräteträger so gesehen, also mit zwei Hydraulik, soll schon auch einfach Interesse wecken und Gespräche anregen, oder? Was ist die Hauptaufgabe von dieser Maschine auf der Messe?
Fisch. Also es ist wirklich herauszufinden, gibt es dafür einen Markt. Wenn man einfach rumschaut, was so in den letzten Jahren auf anderen Messen, auf den DEG-Feldtagen und so weiter, es gibt ja viele von Start-ups, die nicht mit einem, sagen wir mal, Konzept mit zwei Anbauräumen, sondern Kinder, technische Systeme und andere, die da seit Jahren sichtbar sind, um einfach gerade für den stark gestiegenen Bereich im Ökolandbau in allererster Linie dort eine Antwort zu finden. Das war auch irgendwo unsere Motivation. Man muss ja dafür auch nicht vergessen, ja, wir haben, also jetzt nicht bei mir lang, ihr kennt alle die Xaver in der ersten Version mit vier kleinen Rädern. Dann haben wir ihn hingestellt mit drei Rädern und jetzt heißt mal etwas Xaver GT, was einfach was ganz was anderes ist, ja. So, und ich glaube, dass wir jetzt zum ersten Mal mit diesem Aufschlag schon in den Bereich kommen, Praktiker stehen bleiben und Gespräche von einem Tiefgang stattfinden, war selber bei einigen dabei, das ist schon ganz beachtlich, ja, an dieser Stelle. Und ich glaube, noch was so, wenn man dann das Gesamtkonzept mal etwas erzählt, zum Beispiel, dass wir eine Anhängerzulassung haben und den mit einer K80-Kupplung zum Feld rausfahren können, oder dass wir zwei Anbauräume haben und den in der Mitte trotz der Vierradlenkung noch mit einem Verschieberahmen, um die tophohe Präzision abzuliefern. Und der große Aha-Effekt kommt dann, wenn man den Menschen erklärt, du kannst das Fahrzeug steuern über FendOne Offboard.
By the way.
Genauso wie ich alle anderen Varios über die FendOne Offboard-Geschichte steuern kann. Und wenn ich dann noch dazu sage, in dem iPad oder an dem Terminal am Fahrzeug selber, ist gleiche UX, UI, die gleichen Tastengrößen, die gleiche Tastenfarbe wie in einem Vario-Schlepper. Und wenn ich den eines Tages mal so einen Xaver kaufe, dann wird man dort genau in der Preisliste genau die gleichen Optionen finden wie der Kunde, die heute schon bei jedem Vario hat. Dann erscheint für viele, jetzt verstehe ich zum ersten Mal das Gesamtbild, was ihr für eine Vision, was für eine Strategie dort habt, dann merken die auch gegen vielen Startups und Insellösungen, das ist ein holistisches, integriertes Gesamtkonzept. Schon ein hochspannendes Thema.
Aber wenn man auf dem Terminal guckt, ich habe es nur mal angeguckt, bin mal rumgelaufen und man sieht auf jeden Fall die Parallelen in Fendguide. Bei den Einstellungen hat man ein paar Reiter mehr, sieht man auch. Aber sieht man auch, dass das andersrum ja genauso genutzt werden kann. Also dass daraus Sachen entwickelt werden können, die man dann später auf den Standardschleppern auch.
So zuckerl. Das ist genau die spannende Frage. Schaut mal den 36 an. Der hatte eine reifende Prägelanlage. Das war der erste Schlepper als Systemträger, der einen druckenden Lüfter hatte. Der war der erste Schlepper, der, was hat er noch gehabt? Ah, zwei Hydraulikkreisläufe in der Maschine. Und wenn ich heute mal anschaue, dann ist das ein paar Jahre später im Standardschlepper 1000 Vario alles am Weg.
Ja, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass es so der Vorreiter war, dass daraus eigentlich dann so der Tausender entstanden ist und er eigentlich ein Konzept war. Und dann, man kann sich ja auch fragen, ist jetzt der Xaver so tatsächlich fertig entwickelt oder ist es auch nur ein Konzept für weitere Ideen, für neue Sachen, die darauf dann wieder aufgebaut werden?
Also im Moment muss man ganz klar sagen, das ist ja auch das Konzept Futures Own. Das sind Dinge, die sind heute nicht da. Die kommen in einem Zeitraum von 5 Jahren plus X an dieser Stelle. Und so ist es auch zu sehen. Es ist heute eine Konzeptstudio und muss als solches auch ganz eindeutig bezeichnet werden. Und ob da Elemente davon früher in den Standardschlepper reinlaufen, wenn wir da dann Mehrwert, unternehmerischen Mehrwert nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden sehen, dann ist sowas deutlich früher auch durchaus realistisch. Ich denke, also das macht gar.
Ich meine, das ist ein neuer Fahrzeugtyp.
Ja, eigentlich.
Absolut. Das ist ja auch nicht festgeschrieben, dass er so groß sein ist. Das kann ja ein bisschen kleiner sein, vielleicht kann er auch größer sein. Hatte ich mich auch vor Ort mit Johannes noch drüber unterhalten. Das ist, ich meine, das Geräteträgerkonzept, ich meine, steht hier anderswo auf der Messe auf, nochmal in anderen Formen. Ich meine, wenn man jetzt auch der Nexhard guckt, ist das natürlich die ganz große Ausbaustufe und auch nochmal in, ich sag mal, andere Ausrichtung, definitiv. Aber ich finde, die agrartechnische Welt öffnet sich jetzt weiter für solche Sachen, nicht nur Schlepper. Auch wenn ein Schlepper trotzdem immer noch das Ziel der Produkte ist, das Hauptprodukt. Aber dass sich die Formen jetzt wieder aufmachen, ist total variabel jetzt noch wieder. Das finde ich eine interessante Entwicklung. In manchen Hallen haben wir hier Drohnen stehen, die manche Aufgaben erledigen. Mhm. Man muss ja in eine ganz neue Richtung.
Also ich glaube mal, was unbestritten ist mit allen Herstellern ist und beim GT einfach mal so konzentrieren, irgendwie ist das Thema Autonomie. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Auch der 800, der daneben steht, mit dem Outrun-System jetzt mal aufgebaut. Wir haben dieses Jahr in Europa auf Basis von 920 Einheiten schon im Markt laufen gehabt. Nur für eine Anwendung, das Getreide vom Mähdrescher raus an den Feldrand zu bringen, das funktioniert heute. Im nächsten Jahr werden es noch mehr Einheiten werden. Aber hier ist es mal so konsequent dargestellt, dass eine erste Plattform zum ersten Mal keine Kabine mehr hat. Und es braucht man sich nicht vormachen. Okay, die kriegen es am Standardschlepper, die zeigen es am GT. Das wird kommen. Und wenn der Rechtsrahmen nicht so begrenzt wird in Europa, dann werden wir wahrscheinlich schon ein ganzes Stück weiter. Und der Trigger, dass da, ob man das glaubt oder nicht, ob in Nord- oder Südamerika oder sonst irgendwas, es gibt so wenig fähige Menschen, die, anspruchsvolle Landtechnik bedienen können. Das ist eigentlich der Haupttreiber.
Ja, vor allem, in Deutschland kann man das manchmal gar nicht nachvollziehen, wenn man auf dem Dorf wohnt, dann gibt's hier und da ein paar Leute, die haben Bock auf Landwirtschaft. Ich guck mal irgendwann nach Brasilien, da stehen mal landwirtschaftliche Betriebe in die Region, das sind Kilometer, stundenlang, keine Städte, keine Zivilisation, nichts. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn Menschen irgendwo unter Menschen leben wollen, dass es schwierig ist, dass man Leute da rausbekommt, dass sie da leben, arbeiten und so, dann haben diese Betriebe ja teilweise in der Größe auch Schulen, dann sind eigentlich Ökosysteme für sich. Aber da sieht man eigentlich, wie global, wie problematisch das mit den Fahrern ist.
Das kann ich nur bestätigen. Und solange ein Fahrer auf einer Maschine sitzt, und ich glaube, das muss man auch mal sagen, ist auch, kann ich einen guten Fahrer motivieren, gebe ich den das beste Umfeld, was irgendwo machbar ist. Wenn ich heute mal das Geräuschniveau anschaue, das ganze Interface, Maschinen, Driver-Interface oder Komfortmerkmale, zum Beispiel so Kleinigkeiten, dass wir jetzt eine Kühlbox drin haben, die kann fast kochen, kann fast gefrieren an dieser Stelle. Das sind Dinge, wir müssen den Fahrer, solange dass der drauf ist, länger draus jetzt einfach auch in Kondition halten.
Geht ja weiter mit Sitz, Soundsystem, Klima. Also es sind ja inzwischen ganz, ganz viele Sachen, die uns als Fahrer ja eigentlich den Tag versüßen, wenn wir da auf so einem Schlepper sitzen.
Ja. Und man wird mehr zum Manager als zum Fahrer. Das ist ja auch die Sache, wenn man alles automatisiert hat. Ich bin ehrlich, ich wünsche mir irgendwann die Kabine wie ein Büro, dass man alles nämlich komplett drehen kann, eigentlich frei in der Kabine bin und so gesehen. Nochmal vielleicht da, wo es rechtlich nötig ist, das Lenkrad übernehme, wie zum Beispiel auf der Straße. Und ich ansonsten, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kurios an, aber am Ende habe ich dann einen schönen Arbeitsplatz, von dem ich da arbeiten kann und dann auch Managementaufgabe bei dir. Eben nicht mehr aktiv das Lenkrad.
Für den spannenden Ansatz. Ich glaube, wir nehmen dich mal dazu, wenn wir den nächsten Fahrarbeitsplatz da für die nächste Generation von Fint definieren.
Ja? Können wir, ich will auch. Also ich darf mich, aber ich würde mich am Lastenheft früh beteiligen.
Ja, noch ein kurzer Gedanke noch zum Xaver GT. Ich weiß nicht mehr, wann es war, vor ein paar Jahren, war mal am 1. April als April-Scherz in irgendeiner Zeitung, mal drin, dass es jetzt einen neuen stufenlosen Geräteträger gibt. Und dann war halt auch so ein bearbeitetes Bild, wo dann so eine Vario-Kabine auf dem GT saß und jeder damals so, ah ja, kann ja fast nicht sein, so auf der einen Seite als Witz gesehen und auf der anderen Seite dann aber so, ja, aber eigentlich wäre es ja voll clever, weil die GTs hatten ja, ich sag mal damals Ein-Mann-System, jetzt Kein-Mann-System, aber die hatten ja damals durchaus ihre Berechtigung und sind heute nach wie vor noch sehr beliebte Fahrzeuge auf vielen Betrieben. Und dann, dass jetzt dann doch wieder ein Geräteträger in nochmal komplett andere Version kommt, ich glaube, damit haben echt die wenigsten gerechnet.
Und das Coole ist dabei, damit schließt sich fast ein Kreis, wenn ich heute anschaue, zu welchen Preisen diese gebrauchten Geräteträger, speziell die Hinterradmaschinen, gehandelt werden. Die liegen deutlich über den Altstandspreis vor 30, 40 Jahren. Da hat jemand, der so ein Fahrzeug heute hat, alles richtig gemacht.
Ja, definitiv. Hier wird schon richtig motiviert. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Wir haben eben darüber gesprochen, das Tacklefahren und die Entspannung. Fahren Sie selber auf dem Betrieb dann auch nochmal, um vielleicht vom, ich meine, als Vice President hat man eine gewisse Verantwortung, Aufgaben, auch einen gewissen Stress, um nochmal runterzukommen, selber Schlepper?
Ich kann das noch, aber ich gebe das offen ehrlich zu. Die letzte Anwendung und das letzte rauszukitzeln aus einem Vario, da bin ich nicht mehr nah genug dran. Aber ich muss sagen, so auf der Straße mal zu fahren mit einem 728, das ist das letzte Highlight. Und den Tempomat mal auf rechts zu klicken und dann Richtung 65 km/h zu beschleunigen, das genieße ich dann, wie ich sage. Oder mal Stoppelbruch machen und Stoppelbearbeitung, ja, macht am Wochenende dann richtig Spaß.
Ja. Ja, ich glaube, das sind die besten Worte zum Abschluss. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir gehen rein in den besten Tag, Leute, und wünschen viel Erfolg. Du musst eigentlich noch ein Gruß loswerden, das mit dem hier Fan-Kein-Mann-System. Grüße gehen raus an Tim, finde ich. Also generell ist eine sehr geile Idee.